In Südamerika werden Regenwälder für Soja-Anbauflächen abgeholzt und bei uns dient importiertes Sojaschrot dazu, Schweine zu mästen, die dann als Billigfleisch im Supermarktregal landen.
Damit ist die Sojabohne ein wesentlicher Treiber des Klimawandels. Das heißt, wenn wir mehr europäischen Soja anbauen, dann haben wir natürlich hier eine Verbesserung auch global der Klimabilanz und wir entlasten die sensiblen Ökosysteme in Übersee.
Matthias Krön, Obmann des Vereins Donausoja, fordert deshalb eine Eiweißwende in Europa. Denn eine nachhaltige, gentechnikfreie Sojaproduktion könne einen positiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Beim Welt-Soja-Kongress 2023 in Wien werden die neuesten Erkenntnisse dazu diskutiert. Diese Podcast-Folge macht quasi den Auftakt.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstehe. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin und Moderatorin und hoste diesen Podcast, in dem wir heute über ein spannendes Thema aus dem Bereich der Ernährung und Landwirtschaft sprechen. Hülsenfrüchte, allen voran die Sojabohne, liefern nicht nur wertvolle Nährstoffe für den Menschen, die aufgrund des Anstiegs von veganer Ernährung beispielsweise immer wichtiger werden, sondern sind auch Hauptbestandteil in der Futtermittelproduktion, sprich in dem, was die Tiere, die wir dann irgendwann auf unserem Teller vorfinden, zu fressen bekommen. In Europa bauen wir davon aber noch viel zu wenig an, sagt mein heutiger Gast Matthias Krön, Gründer des Vereins Donausoja und fordert eine Eiweißwende. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, freut mich sehr.
Fangen wir vielleicht mal ganz einfach an. Warum ist die Sojapflanze, Sie sind ja vom Verein Donausoja, so toll? Was kann die, dass sie eben einen eigenen Verein bekommen hat?
Ja, den Verein hat sie bekommen natürlich, weil dahinter auch ein Problem steht, weil wir sehr viel Soja aus nicht nachhaltigem Anbau in Übersee importieren. Aber die Sojapflanze ist natürlich eine ganz tolle und interessante Pflanze. Sie gehört ja zur Gattung der Leguminosen. Und vielleicht weiß es nicht jeder, aber die Leguminosen haben etwas ganz Spezielles. Das sind im Prinzip die Bohnen, die Erbsen, die Linsen, diese Art von Pflanzen. Die haben eine spezielle Eigenschaft und zwar können sie aus der Luft Stickstoff in den Boden bringen. Das heißt, wenn ich sozusagen Stickstoff brauche, das braucht man für die Produktion zum Beispiel von Weizen oder Getreide oder Mais, dann ist es ganz gut vorher eine Bohne anzubauen. Das hat man über Jahrtausende gewusst, bis man den Stickstoffdünger entwickelt hat. Also für die Landwirtschaft ist die Sojabohne eine natürliche Bodendüngung und Verbesserung. Das ist eine ganz tolle Eigenschaft. Und für die menschliche Ernährung ist die Sojabohne besonders interessant, weil sie von allen Pflanzen die beste Eiweißwertigkeit hat. Sie hat einen Eiweißwert von 99, also ein Ei hat 100. Also man kann sich vorstellen, das ist eine sehr hochwertige Pflanze. Alle Aminosäuren, also für die Sportler unter uns, die das wissen, das sind diese essentiellen Eiweißstoffe, die man braucht und nicht erzeugen kann, sind alle in der Sojabohne enthalten und dadurch ist sie eine eigentliche Nährstoffbombe und hat aber auch noch viele andere gesundheitsfördernde Eigenschaften. Also die Sojabohne ist eine wirkliche tolle Pflanze in der Ernährung des Menschen.
Also Sie haben es jetzt gerade gesagt, Hülsenfrüchte sind auch für die Landwirtschaft von Vorteil, beziehungsweise dann auch in Bezug auf den Klimawandel, weil weniger Dünger eingesetzt werden muss. Weltweit sind ja ungefähr 14,5%, habe ich gelesen, der Ackerfläche für den Anbau von Hülsenfrüchten werden eben genutzt. In Europa sind es gerade mal 1,5%. Woran liegt denn das, wenn diese Pflanzen aber so wertvoll sind und auch so klimafreundlich?
Das ist eine sehr spannende Geschichte. Wir hatten viel mehr Hülsenfrüchte, auch in Europa, weil unsere Großeltern und Urgroßeltern und so weiter immer sehr viel Bohnen, Linsen und Erbsen gegessen haben. Warum? Weil das die Haupteiweißquelle war. Also wir haben umgestellt von einer Ernährung, die sehr pflanzenbasiert war, mit sehr viel pflanzlichem Eiweiß, auf eine Ernährung mit wahnsinnig viel tierischem Eiweiß. Und die Produktion dieser für die Tiere notwendigen Tiernahrung haben wir ausgelagert nach Übersee. Und die Sojabohnen, die wir heute beziehen in Europa, kommen zu einem ganz großen Teil aus den amerikanischen Ländern, also Amerika, Südamerika. Das heißt, wir haben unsere Ernährung umgestellt auf eine Ernährung, die für uns selber nicht so gut ist und haben aber auch gleichzeitig ein globales Problem damit gefördert, nämlich den Abbau und die Zerstörung von Ressourcen, natürlichen Ressourcen, Wäldern, Ökosystemen in Übersee.
Ich habe es schon gesagt, Sie fordern eine Eiweißwende in Europa. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
Ja, die Eiweißwende ist ein Teil sozusagen einer Umstellung der Landwirtschaft Richtung mehr Nachhaltigkeit. Und das Spannende ist, die Landwirtschaft ist ein Spiegel auch der Ernährung. Also was wir heute essen, was wir am Teller haben, entscheidet sehr stark auch, wie die Welt ausschaut. Man muss dazu wissen, dass 80% aller Ackerflächen weltweit für die Produktion von Tieren aufgewendet werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Man glaubt immer, das meiste, was man sieht, so wenn man durch die Landschaft fährt, sind eigentlich Felder für Brot oder für Getreide oder was immer. Das heißt, die Menge an Fleisch, die wir konsumieren und tierischen Produkten, ist mitentscheidend dafür, wie die Landwirtschaft rundherum ausschaut und welche Ressourcen wir brauchen. Aber das ist nicht alles nur, die Eiweißwende ist mehr. Es geht darum, auch in der Landwirtschaft selber die Produktion zum Beispiel von Leguminosen und anderen Eiweißpflanzen zu stärken und damit eine regionale Wertschöpfung in diesem Bereich aufzubauen. Die Schwierigkeit ist, es kostet ein bisschen mehr. Das Fleisch ist auch deshalb so wahnsinnig billig im Vergleich zu anderen Lebensmitteln geworden, weil es eben mit Rohstoffen zum Teil aus Ausbeutung hergestellt wird. Wir müssen uns wieder daran gewöhnen, dass tierische Produkte auch als Fleisch etwas mehr kostet und damit dann auch nachhaltiger produziert werden kann.
Sie haben jetzt eben gesagt, die Landwirtschaft spielt da eine ganz, ganz große Rolle, um zu einer Eiweißwende zu kommen. Was ist denn der größte Hebel, den man betätigen kann, muss oder soll, um eben schneller voranzukommen?
Der größte Hebel ist interessanterweise eben das, was wir essen. Also wenn wir zum Beispiel heute in Österreich durchschnittlich ca. 70 Kilo Fleisch pro Mann und Nase essen, bedeutet das zum Beispiel, dass wir fast 60 Kilo Sojabohnen pro Jahr indirekt über die Tiere aufnehmen. Also ungefähr das Gewicht eines durchschnittlichen Österreichers. Wenn wir etwas weniger davon essen, was für uns gut ist und was für den Körper gut ist, dann haben wir zum Beispiel eine Reduktion und können auch hier schneller sozusagen mit heimischen Ressourcen den Bedarf decken. Das ist der größte Hebel. Man darf den Menschen kein schlechtes Gewissen machen. Essen ist ja Genuss und ich glaube, man muss wieder lernen, auch mit Gemüse, mit pflanzlichen Produkten besser zu kochen. Weil es schmeckt uns einfach so gut, der Schnitzel schmeckt gut und deswegen essen wir so viel davon.
Ich höre daraus eben, dass die KonsumentInnen da schon einen großen Hebel selber haben in dem, was sie kaufen bzw. auch kochen. Aber wie schaut das jetzt in der Landwirtschaft konkret aus? Ich als Laien, da geht es ja auch, habe ich gelernt, ganz oft darum, was verträgt der Boden, was kann wann, in welcher Reihenfolge angebaut werden. Inwiefern spielt das denn eine Rolle? Sie haben den Kostenpunkt schon angesprochen, dass es halt teurer ist, wenn man jetzt eher auf Hülsenfrüchte setzt. Aber gibt es vielleicht noch andere Gründe, warum es nicht so einfach ist?
Die Hülsenfrüchte sind nicht teurer, sondern die Hülsenfrüchte aus Europa, die nachhaltig gentechnikfrei hergestellt werden, sind ein bisschen teurer wie die Hülsenfrüchte, die aus dem Regenwald kommen, die mit Gentechnik und mit großflächiger Landwirtschaft hergestellt sind. Ist klar. Da geht es aber nicht um viel, da geht es um 20%, also beim Fleisch um ein paar Cent pro Kilo. Also es ist keine riesige Sache, aber es ist ein bisschen mehr. Und deswegen muss man auch sagen, die ökonomischen Rahmenbedingungen sind wichtig. Also warum ist das Fleisch so billig? Weil wir eben keine Zollschranken haben für importierten Soja. Wir dürfen auch keine speziellen Förderungen für diese Kulturen laut WTO-Regelungen machen, weil das verboten ist sozusagen. Also man hat diese Leguminosen gezielt benachteiligt, das muss man sagen. Und für die Landwirtschaft ist es so, dass die Sojabohne in Europa einen großen Vorteil bringt, weil sie eben die sehr engen Fruchtfolgen verbessert. Was heißt das? Viele Bauern in Europa bauen nur zwei oder drei verschiedene Kulturen an. Zum Beispiel ein klassischer Fall wäre Weizen und Mais. Und wenn man da eine dritte Frucht wie die Sojabohne hineinbringt, ist es eine Verbesserung, weil einfach mehr Diversität gut ist, weil dann mehr Insekten zum Beispiel Nahrung finden, weil eben der Boden vorgedüngt wird. Buntere Felder sind immer gut für die Natur und bringen mehr Vielfalt hinein. Und deswegen ist es bei uns, wo kaum Bohnen, Erbsen und Linsen angebaut werden, ein großer Vorteil, mehr Soja anzubauen. Das heißt aber nicht, dass Soja an sich gut ist. Wenn man eine Fruchtfolge hat wie in Südamerika, wo bis zu 70% Soja ist, wäre es gut, wenn die weniger Soja anbauen. Das heißt, man muss immer aufs System schauen.
Aber jetzt eben auch wirklich konkret die Frage, wachsen Hülsenfrüchte denn bei uns so gut? Kann man das einfach umstellen?
Die wachsen hervorragend und die Sojabohne kommt ja nicht aus den Tropen. Woher kommt sie? Sie ist eine Pflanze aus Asien, aus Nordchina. Und dort wächst sie in einer natürlichen Form in einer Klimazone, die sehr ähnlich wie Österreich ist. Und sie ist erst dann in einem mühsamen Prozess über hunderte Jahre an südlichere Gebiete angepasst worden. Die Sojabohne wächst ganz hervorragend bei uns und wir haben in Österreich Spitzenerträge unter den Top 10 Ländern der Welt. Bei uns ist die Sojabohne etwas teurer, weil wir sie eben nicht in Raubbau und nachhaltig herstellen, weil wir gentechnikfrei produzieren. Deswegen ist sie etwas teurer als die Übersee-Sojabohne. Aber unsere Landwirte sind hervorragend und können das sehr gut.
Wir haben jetzt auch schon klargestellt, dass der hohe Bedarf an Soja in Europa und in Österreich vor allem daher kommt, dass wir es als Futtermittel verwenden für die Tiere, die wir dann in weiterer Folge essen. Inwiefern spielt denn auch der Anstieg an veganer Ernährung, wo ja Soja und Hülsenfrüchte oft oft als Fleischersatz dienen, da eine Rolle, dass mehr Bedarf da ist.
Ja, eben ganz umgekehrt. Das Lustige ist, wenn Sie Sojaprodukte essen, sparen Sie Soja und wenn Sie Fleisch essen, dann verbrauchen Sie mehr. Also es ist in einem Schweineschnitzel ist wesentlich mehr Soja drin als in einem Tofu.
Wirklich?
Ja. Also es ist recht lustig, aufgrund der hohen Effizienz dieses Produkts, ja.
Das heißt, es würde sich nicht ausgleichen, wenn wir sagen, wir essen weniger Fleisch, dafür aber mehr Hülsenfrüchte als Ersatz?
Nein, da würden wir wahnsinnig viel einsparen. Also wir würden, wie gesagt, 80% aller Ackerflächen weltweit sind eben für die Produktion von Tieren da. Und wenn wir weniger Fleisch essen, haben wir plötzlich wahnsinnig viel Platz. Dann können wir alles auf Bio umstellen, wir könnten also mehr extensiver produzieren, wir bräuchten diese Flächen gar nicht dann. Also es gibt auf der Welt mehr als ausreichend Fläche, um alle Menschen gut zu ernähren, auch gesund zu ernähren, dafür gibt es genug Platz. Es geht sich nur nicht aus, weil die Tiere eben so viel verbrauchen. Also da, man kann es ganz leicht verstehen, zum Beispiel eine Kuh, ein Rind, das man mästet, braucht ungefähr 10 Kalorien, dass man in das Tier hineinsteckt, um 1 Kalorien Fleisch rauszubekommen. Beim Schwein ist es 1:5 und beim Huhn 1:3. Aber bei allen Tieren ist es sozusagen so, dass man wesentlich mehr Kalorien aufwenden muss und die meisten Sachen, die Tiere essen, sehr viele davon sind auch Sachen, die wir essen könnten. Man kann sich es ganz leicht vorstellen, stell dir vor, wir haben jetzt einen kleinen Bauernhof zusammen. Wir haben eine bestimmte Fläche zur Verfügung, dann würden wir automatisch hauptsächlich vegetarisch essen und halt am Wochenende ein oder zweimal vielleicht Fleisch essen. Wenn wir, also wir hätten vielleicht 2 Schweine, wir hätten 5 Hühner, die Schweine würden die Küchenabfälle essen. Wenn wir ein drittes oder viertes Schwein einstellen würden, könnten wir einen Menschen weniger ernähren am Hof. So muss man sich das vorstellen. Das heißt, die Zahl der Tiere ist indirekt proportional zur Effizienz, mit wie man Kalorien in Ernährung umwandelt. Und das heißt nicht, dass Tiere schlecht sind. Und ich bin selbst kein Vegetarier oder Veganer. Esse auch bewusst Fleisch, aber halt sehr bewusst aus welchen Haltungsformen, aus welcher Herkunft des Futters das ist inzwischen, weil ich einfach weiß, was da dahinter steckt. Und mit sehr viel Respekt und Wertschöpfung von den Landwirten, die Tiere halten. Und ich muss ehrlich sagen, für mich hat es persönlich meinen Genusswert gesteigert, weniger zu essen. Weil das tägliche Schnitzel ist einfach nicht so schön wie ein wirklich hervorragend zubereitetes, vielleicht auch teureres Schnitzel am Wochenende, das man dann bewusst genießt. Die Schwierigkeit für mich war eigentlich, Rezepte zu finden, die mir schmecken, die nicht mit tierischen Produkten sind. Also man muss dann lernen, im Prinzip neu zu kochen. Mhm. Und da gibt es viele Sachen, ich glaube, da muss man sich mehr beschäftigen. Wie kann ich mir das Essen so machen, dass es mir wirklich gut schmeckt und dass ich gesund esse auch. Das ist eine Schwierigkeit, die viele Leute haben, weil wir essen es einfach gern, weil es einfach gut schmeckt und weil es einfach zuzubereiten ist.
Und vieles in Sachen Ernährung ist ja auch Gewohnheit und so, wie man es gelernt hat. Ich weiß jetzt nicht, das ist wahrscheinlich nicht Ihr Spezialgebiet, aber wie kann man denn Menschen dahin bringen, dass sie wieder dorthin zurückgehen, wo vielleicht die Großeltern mal waren, so wie Sie das schöne Beispiel jetzt hatten mit dem Bauernhof, den wir beide jetzt hätten, wie es da ausschauen wird. Was bräuchte es denn dafür? Kampagnen, öffentliche Informationen, damit Menschen eher auf Fleisch verzichten und verstehen, dass dadurch auch einen Beitrag zum Klimawandel
leisten. Ich finde, verzichten ist etwas Schreckliches eigentlich. Ich glaube, es geht darum, eine neue Form von Genuss zu entdecken und ich glaube, die Welt außerhalb der reinen Fleischernährung neu kennenzulernen. Das heißt ja auch nicht, dass man auf Fleisch verzichten muss. Auch die Linsen mit Speck zum Beispiel haben ja auch ein bisschen Fleisch drinnen. Es ist ja nicht so, ich muss mich ja nicht entscheiden, entweder Fleisch oder kein Fleisch. Ich kann auch sagen, ich nehme das Fleisch zum Würzen von Gemüse zum Beispiel, wie das die Asiaten machen. Die braten dann einen großen Teller Gemüse mit ein bisschen einem guten Speck zum Beispiel. Oder ich kann einen guten Schinken verwenden, um irgendwas aufzumotzen, so wie man es beim Spargel zum Beispiel macht. Da hat man dann ein dünnes Blatt Schinken, das macht den Spargel noch besser, nicht? Also es ist nicht entweder oder.
Die Kaffeepause.
Dankeschön.
Sie haben jetzt eine perfekte Überleitung gemacht zu unserer Kaffeepause, die es hier im Podcast auch immer wieder gibt, die dazu dient, um unsere ExpertInnen ein bisschen persönlicher kennenzulernen. Sie haben jetzt schon schön übers Kochen gesprochen und dass Sie eben nicht vegan oder vegetarisch sich nur ernähren. Was trinken Sie denn gerne in einer Kaffeepause?
Hui, ich trinke keinen Kaffee mehr.
Gar nicht?
Ich trinke keinen Kaffee mehr, nur ganz selten einmal einen Espresso. Aber das hat mit Gesundheit, das ist einfach ein bisschen ein Problem mit der Magensäure familiär bei mir. Ich trinke stattdessen viel schwarzen Tee, also so Englisch mit ein bisschen Milch oder auch Pflanzenmilch drinnen. Und ich trinke sehr gern Kräutertee.
Sie haben Sinologie, Philosophie und Geschichte studiert, habe ich erlesen. Wie sind Sie denn bei der Sojabohne gelandet?
Ja, ich bin aus Salzburg und habe dann eben in Wien studiert. War in Asien 2 Jahre, das hat mir sehr geholfen, auch einfach meinen Horizont zu öffnen, war in Amerika und bin dann zurückgekommen und habe ein Angebot bekommen von einer kleinen Molkerei im Burgenland, die damals einen Vertriebsleiter gesucht haben und die gedacht haben, sie werden Milch nach Asien exportieren Und so bin ich dazu gekommen.
Und diese Leidenschaft für Sinologie und China, Sie haben schon angesprochen, Sie sind mit einer Chinesin verheiratet. Mhm. Woher kommt das?
Ja, ich bin eigentlich durch nicht wirtschaftlich motiviert gewesen, sondern ich war als junger Mann sehr literarisch und philosophisch interessiert und habe da viele Bücher gelesen. Und ich war bei uns in der Pfarre in einem Philosophiekreis und der Leiter hat einen Semester über chinesische Philosophie vorgeschlagen. Und ich war so fasziniert von dieser anderen Form des Denkens, diesem Nicht-Dualismus, das hat mich so interessiert, dass ich dann total hineingekippt bin und dann habe ich gemerkt, diese Übersetzungen, das sind alle widersprüchlich, vor allem die Daoisten, die mich interessiert haben, dass jedes sagt was anderes. Ich wollte wissen, was das wirklich heißt auf Chinesisch und dann habe ich natürlich unbedingt Chinesisch lernen müssen.
Eine letzte Frage, die ich Ihnen einfach stellen muss, weil es doch recht ungewöhnlich ist. Sie haben 4 Söhne und eine Tochter, das heißt 5 Kinder, sind erfolgreicher Geschäftsmann, sehr viel unterwegs, umtriebig. Wie geht sich das denn aus mit der Vereinbarkeit oder wie ging sich das aus?
Ja, schwierig. Also, ich war nicht so ein guter Vater. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet und meine erste Ehe war schwierig, weil ich da als Unternehmer so viel gearbeitet habe. Ich habe zum Glück ein gutes Verhältnis mit meiner ersten Frau und die Kinder sind schon erwachsen. Also insofern ist es sich dann ganz gut ausgegangen. Und ich glaube, ich bin ein bisschen besser als beim ersten Mal und versuche mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Aber es ist immer ein Konflikt und es ist nie genug. Es ist auf beiden Seiten nie genug.
Inwiefern es nie genug oder schon genug ist mit dem Verein Donausoja, das erklären wir jetzt noch. Es gibt nämlich in Bälde einen großen Kongress, den Welt-Soja-Kongress hier im Austria Center Vienna, der im Sommer stattfindet. Da kommen zahlreiche ExpertInnen, UnternehmerInnen und EntscheidungsträgerInnen aus der ganzen Welt eben und werden sich hier unterhalten über Innovationen und neue Anforderungen in Bezug auf die Sojapflanze und auch ihre Verwendung. Worüber wird denn da, meinen Sie, am meisten diskutiert? Gibt es da irgendein Thema, das jetzt gerade ansteht?
Vielleicht noch eine kurze Erklärung, warum der Kongress jetzt in Wien stattfindet. Weil wir haben 150 Jahre Soja in Österreich und in Europa dieses Jahr. Weil es hatte 1873 die Weltausstellung gegeben und da haben die Japaner und Chinesen eben die Sojabohne mitgebracht. Und ein Professor von der BOKU hat sie entdeckt und das erste Buch weltweit über die Sojabohne geschrieben. Also Wien spielt eine gewisse Rolle bei der Verbreitung der Sojabohne zu dieser Weltkultur. Und deswegen kommt diese ganze Welt-Soja-Community nach Österreich, um das zu feiern, und kommt ins Austria Center. Der Welt-Soja-Research-Konferenz ist die einzige Konferenz weltweit über die Sojabohne. Und es geht hier um alle Themen, die mit dem wissenschaftlichen Themen der Sojabohne, da ist ein großer Schwerpunkt, ist natürlich Pflanzenbau und Genetik. Aber genauso sind es Lebensmittelverarbeitung, Nachhaltigkeit, neue Produktionssysteme. Also es ist ein ganz, ganz vielfältiges Programm. Es werden ca. 600, 700 immerhin Leute erwartet. Und die Konferenz dauert eine Woche. Wir haben am Montag eine große Party im Weltmuseum, wo die ältesten Sojabohnen liegen. Also wer Lust hat in Wien auf Sojabohnen, kann sich ins Weltmuseum begeben. Da liegen wirklich tatsächlich auch in der Ausstellung Sojabohnen von 1873. Und es gibt sogar gefriergetrockneten Tofu von 1873 dort zu sehen. Ja. Also da pilgern wir natürlich hin und machen da eine große Party, eine Veranstaltung. Und es gibt auch eine schöne Galanacht im Rathaus, was uns sehr freut. Und wir hoffen natürlich, diese europäischen Themen Nachhaltigkeit, Entwaldungsfreiheit, Solidarität, Nahrungsmittelsicherheit, die wollen wir mehr in den Fokus bringen der Veranstaltung. Und Donausoja steht ja für gentechnikfreien europäischen Soja und wir wollen diese Themen eben stark da einbringen und auch die globale Community mit der Frage konfrontieren, wie kann die Sojabohne von einem Problem sozusagen zu einem Mittel der Lösung der Weltprobleme werden. Das wollen wir von Wien aus ein bisschen in die Welt aus sich schicken.
Weil das ist ja das Spannende an der Pflanze, dass es auf der einen Seite Problem noch ist, aber gleichzeitig auch große Hoffnung in oder auf ihr liegt. Es wurde ja von Ihrem Verein, also auch Donausoja und Europe Soja, ein Standard entwickelt, der die Basis für ein Zertifizierungsprogramm auch ist. Wenn jetzt jemand sagt von landwirtschaftlicher Seite, okay, das klingt irgendwie gut, ich möchte etwas Positives in Bezug auf den Klimawandel leisten und vielleicht da jetzt auch umsteigen. Wohin kann man sich wenden oder wie funktioniert das auch mit dem Zertifizierungsprogramm? Worum geht es da genau?
Die Idee ist eigentlich, dass wir den europäischen Soja zu einer Marke machen, weil viele Konsumenten haben bei Soja ein schlechtes Gefühl, weil sie eben wissen, aha, da kommt vielleicht das Übersee, da ist Gentechnik dabei. Und wir wollten jetzt einen guten Soja machen, einen europäischen Soja, der regional angebaut wird mit kleinen Bauern, der eben mit bei der, ganz streng ist bei den Pestiziden, wo garantiert keine Entwaldung passiert, aber auch Dinge wie Kinderarbeit und ähnliche Dinge ausgeschlossen werden. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in Ländern in Osteuropa zum Beispiel, wo ja diese Standards auch nicht selbstverständlich sind, muss man ja sagen. Wir wollten schauen, dass der europäische Soja frei bleibt von den Problemen. Und deswegen haben wir Standards geschaffen, wo man sich darauf verlassen kann, dass das ein guter Soja ist im Wesentlichen und dass man ein gutes Gewissen haben kann, wenn man den einsetzt. Das haben wir erfolgreich eingeführt und zum Beispiel, wenn Sie heute einkaufen gehen und ein Ei kaufen in Österreich, dann stehen auf die Packung schauen, sehen Sie drauf gefüttert mit Donausoja. Das heißt, die österreichischen Eierbauern zum Beispiel haben sich entschlossen, kollektiv diesen Standard zu verwenden und tragen damit dazu bei, dass die österreichischen Eier die nachhaltigsten der Welt sind und den niedrigsten CO2-Gehalt haben. Weil man muss wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel Soja aus Übersee einsetze und nicht weiß, woher der kommt, dann muss ich diese Entwaldung mit in die Produkte einrechnen, in die Klimabilanz der Produkte. Das heißt, wenn ich heute europäischen zertifizierten Donausoja einsetze, kann ich unglaubliche Vorteile bei der CO2-Bilanz erzielen. Zum Beispiel beim Schweinefleisch und auch bei den Eiern ist es -40% CO2, nur wegen dieser Soja-Geschichte. Damit sieht man schon die Relevanz. Mhm. Ja, man denkt sich oft so, ja, was soll das, ist das wirklich so wichtig und so. Aber hier sieht man halt, wie groß diese Auswirkungen sind, gerade im Lebensmittelbereich. Und deswegen setzen wir uns sehr dafür ein, dass man nicht nur einfach europäischen Soja irgendwoher irgendwie einsetzt, sondern wirklich zertifizierten Soja nimmt, weil man dann sicher sein kann, dass das alles sauber und ordentlich abläuft.
Das heißt, als Konsumentin im Supermarkt, wenn ich ein Auge drauf habe, kann ich tatsächlich Donausoja finden in und auf und rund um die Produkte und sicher gehen, dass das nachhaltig regional gentechnikfrei ist.
Genau.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals.
Der Weltsoja-Kongress findet, wie gesagt, von 18. bis 23. Juni im Austria Center Vienna statt. Ja, und wir machen hier im Podcast eine kurze Sommerpause und kommen dann im Herbst wieder ganz erfrischt zurück, und zwar mit einem großen Themenschwerpunkt zu einigen Tabus unserer Zeit. Wir sprechen über Sterbehilfe zum Beispiel oder stille Geburten. Wer keine Folge mehr verpassen möchte, abonniert den Verstehe-Podcast am besten gleich und gibt ihm bitte auch eine 5-Sterne-Bewertung. Herzlichen Dank, alles Liebe und bis bald.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.